Das dritte Gespräch zu Roman Polanskis Film Der Ghostwriter führte Susan Vahabades. Die Sichtung des 2010 erschienenen Films wird empfohlen.
Wir fangen jetzt mit den Filmausschneiden an, oder?
Ach so, ja, wollen Sie noch kurz einen Satz sagen, dass die alle hintereinander laufen?
Ja, das kann ich gerne erklären. Also ich habe 5 Ausschnitte ausgewählt, die wir aus technischen Gründen jetzt auf einen Rutsch sehen werden. Und ich erwähne dann aber nochmal, um was es geht. Und wie die entstanden sind oder was die uns sagen sollen, das wird uns dann Herr Edelmann hoffentlich erklären. Ich nehme an, wenn jedes Mal, wenn ich nehme an, das ist inzwischen von vornherein klar, wenn Polanski einen Film macht, dass sie von Anfang an dabei sind.
Natürlich nicht. Roman hat schon lange Filme gemacht, ja, vor vielen Jahren. Und ich habe ihn getroffen oder er mich auf seinem Weg ungefähr im Jahr 2000. Oder 14 Jahre, vielleicht 15. Ja, das ist die Zeit, die wir in irgendeiner Weise zusammen verbracht haben. Alle seine Spielfilme, alle seine kurzen Filme, auch Dokumentarfilme, die er einfach unterwegs gemacht hat.
Und bedeutet das dann auch, dass Sie tatsächlich richtig von Anfang an, noch bevor eben so eine Entscheidung gefallen ist, wie dieses Haus aussehen wird, dabei sind? Oder finden Sie diese Elemente schon vor? Weil also im Ghost, finde ich, ist ja einer der Hauptdarsteller tatsächlich dieses Haus. Und mussten Sie sich das anhand eines vorgegebenen Designs erarbeiten oder haben Sie da mitreden können?
Ja, im Film ist so, da gibt es Leute, die natürlich Teile vorbereiten. Es gibt der Kameramann, dann gibt es den Production Designer, der das Szenenbild sich ausdenkt und alle möglichen anderen Leute. Auch in diesem Film, unsere Vorbereitungen sind sehr früh gestartet. Wir hatten zwei Anläufe. Ich kann das jetzt in Jahren nicht ausdrücken. Es gab zumindest einen Anlauf und dann hatten wir Geldprobleme, also wir konnten nicht zu Ende machen. Wir haben aber schon die Dokumentation vorbereitet, die Lokalitäten gesichtet und da haben wir auch schon an das Szenenbild gedacht. Wir haben erste Modelle dieses Hauses gebaut. Er wurde durch den Szenenbildner gezeichnet. Dann hatten wir ein Modell, den Raum überhaupt zu untersuchen, ob dieser Raum uns die Möglichkeiten gibt, die wir brauchen. Dann ist die Produktion aber für eine Zeit stillgelegt worden. Und als wir den zweiten Anlauf hatten, dann haben wir weitergearbeitet an Details. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, sehr lange haben wir über dieses Szenenbild, über dieses Gebäude geredet. Das ist das Hauptobjekt. Es musste bestimmte Bedingungen erfüllen, die im Drehbuch beschrieben sind. Es musste bestimmte Merkmale, plastische Merkmale haben, die wir haben wollten. Und im Laufe der Diskussion des Umbaus des ersten Konzeptes, endlich kam das heraus, was Sie sehen.
Okay. Und diese Besprechungen, wird da sehr viel über Atmosphäre geredet oder wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen Sie dann da und versuchen herauszuarbeiten, was der Kern dieser Geschichte ist? Ich glaube, in diesem Film ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass alles ganz unwirtlich, also sehr ordentlich, aber unwirtlich ist. Und ist das dann so eine Gruppendiskussion oder wird das von Polanski vorgegeben?
Es gibt unterschiedliche Sachen. Manche besprechen wir in der ganzen Gruppe. Das betrifft die Produktion. Wir haben ja Leute, die bestimmte Sachen auf einmal machen. Da müssen wir in der großen Gruppe reden. Wenn es um den Stil aber geht, zum Beispiel um den fotografischen Stil, um die Bilder, da haben wir auch individuell gesprochen. Und wir wussten von Anfang an, dass dieser Film, dass hier vor allem das Licht gedämpft ist durch Wolken, schon die erste Szene im Drehbuch, auch die erste Szene des Buches zeigt diese Atmosphäre auf. Ja, die Fähre fährt von einer Seite zur anderen. Es herrscht Unwetter. Und auch im Buch ist es die Leiche, die gefunden wird, des ersten Ghostwriters. Und diese See, dieser Himmel von Wolken bedeckt, diese Feuchte, das waren so die Hauptpunkte, die unseren Stil dann geprägt haben. Und das bestimmte auch wiederum die Lichtverhältnisse, das Licht, was ich verwendet habe. Also das, wir haben eigentlich nie gedreht, wenn Sonne war. Ich habe auch weiches Licht angewendet, überall in den Räumen drin.
Also Sie mussten darauf, anders als an anderen Sets, mussten Sie warten, bis die Sonne weggeht?
Ja, natürlich. Also was die Produktion betrifft, war es wirklich etwas schwierig. Wenn wir draußen gedreht haben auf der Insel Sylt und Usedom, wir haben so den Plan aufgestellt, also wir haben erstmal draußen gedreht, weil wir wussten, dass wir, das war letztendlich Ende Winter, Anfang Frühling. Also das Wetter ist nicht schön, es gibt viele Wolken, die Blätter sind nicht grün. Insofern haben wir deswegen erstmal die Szenen draußen gedreht. Aber schnell kam es zum einen Wetterumschwung, es wurde sonniger und wir waren hilflos. Ja. Wir sind nach Berlin gefahren ins Studio, da haben wir weiter gedreht und hofften, dass das Wetter wieder schlechter wird, damit wir wieder draußen drehen können. Also wir wussten schon genau, was wir wollen. Unsere Produzenten haben das ausgehalten, diese Veränderungen. Naja, und der Regisseur, er wusste, dass das ganz wichtig ist mit dem Licht und dem Wetter.
Haben Sie denn bei einer Szene wie der Fahrradszene, ist das ein mutmaßlicher künstlicher Regen, oder?
Ja, selbstverständlich. Solange ich Filme mache, und das mache ich schon ziemlich lange, gelang es mir nie, richtigen Regen zu drehen. Wenn die Kamera, also es hört auf zu regnen, wenn wir mit Kamera kommen oder die Sonne scheint zu regnen. Also es gibt keinen richtigen Regen im Film. Das ist selbstverständlich künstlicher Regen. Ähnlich ist das auch mit Schnee, leider.
Haben Sie... ich hatte eine Szene ausgesucht, in der man in dem Haus sieht, wie der Ewan McGregor in die Küche kommt und dann den Adam Lang, den Pierce Brosnan, durch das Fenster beobachtet. Ich hatte den Eindruck, das ist ein ganz wichtiges wichtiger Teil des visuellen Konzepts dieses Films, dass man dauernd entweder Bildschirme sieht oder in Räume hereinsieht oder eben durch diese Fenster sieht, was dem Ganzen was sehr Inszeniertes und Theatralisches gibt. Also man hat schon das Gefühl, dass der Ghost sich permanent eine Inszenierung anschaut. Interpretiere ich das da rein oder ist das tatsächlich so die Idee gewesen, wie das aussehen soll?
Ich habe heute schon die Gelegenheit gehabt, zu sagen, dass alle Interpretationen absolut zulässig sind. Das kann man auch so interpretieren, das kann man auch so wahrnehmen sehen. Unter uns gesagt, glaube ich nicht, dass wir diese Intention hatten. Unsere Intention war es, irgendwie den Raum, die Architektur so zu sehen, dass diese gigantischen Fenster erlauben, den Raum draußen zu sehen, die Natur. Also wir wollten, dass die Landschaften in die Räume hineinkommen. Die Öffnung des Raumes hat auch dramatische Funktionen, also die Szene mit mit dem Helikopter. Vielleicht haben Sie im Grunde genommen recht, dass die gestalteten Personen sich sehen, dass es nichts Intimes da gibt. Aber das ergibt sich aus der Architektur des Raumes.
War das denn ein Thema? Weil Sie haben ja, also ich finde halt, dass es sich ein schöner Fluss daraus ergibt, dass man eben diese Bildschirme und diese Fenster, dass das so ein schönes Zusammenspiel gibt. Weil Bildschirme im Kino sind ja eigentlich ein Problem. Das ist ja eigentlich eben eine ziemliche Herausforderung, das so zu machen, dass man nicht dauernd eben einfach nur einen Bildschirm irgendwo störend in einer Szene hat. Hat sich das so gefühlt so ergeben oder war da irgendein Ansatz, den Sie da verfolgt haben, dahinter?
Selbstverständlich war das eine Idee. Wir wollten, dass das so ist. Vielleicht erzähle ich etwas, was für Sie eine Überraschung sein kann. Das, was man da durch die Fenster sieht, alles, die ganzen Szenen mit dem Gärtner, der die Blätter da zusammenkehrt. Die Szene haben wir vor ein paar Sekunden hier gesehen, mit dem Großmann, der auch telefoniert und den Hörer hinwirft. Das wurde im Studio gedreht. Ich habe gesagt, dass es schwierig ist, eine regnerische Szene bei echtem Regen zu... Also es wäre genauso schwierig, die langen Szenen in echten Räumlichkeiten mit so großen Fenstern zu drehen und dabei die Kontinuität des Wetters beizubehalten. Das, was ich am Anfang da gesagt habe über die Bildgestaltung, das war eine Entscheidung, die wir sehr früh treffen mussten in der Frühphase der Produktion. Wir wollten die Innenräume mit den Landschaften zusammen verbinden. Wir wussten, dass wir das nicht wirklich so machen, wenn wir in richtigen, reellen Locations machen würden. Wir wussten, dass wir da in Studios machen müssen, dass wir dort große Bildschirme, grüne Schirme und dann wir dann irgendwie computerkreierte Bilder da. Also das ist vielleicht ausweichend beantwortet, aber ich meine, dass das trotzdem interessant ist.
Irgendwann kommen ja aber auch die Schauspieler rein. Wir hatten jetzt hier eine Szene auch dabei, wo, glaube ich, mehr als, also es gibt noch eine Partyszene, da sind noch mehr Leute im Raum. Aber ansonsten ist dieses Zusammentreffen mit dem Anwalt für diesen Film eine relative Massenszene. Ich glaube, für die ganzen letzten Polanski-Filme eine relative Massenszene. Da kommen ja immer weniger Leute vor. Die ist aber auf der anderen Seite unheimlich durchchoreografiert mit den drei Zugereisten, die dann am Ende da im Gänsemarsch hinter dem Sofa abgehen. So ganz gut sortiert. Und die hatte ich nun ausgesucht, damit sie uns mal erzählen, wie sie so eine Szene, wie die entsteht, wie da die Entscheidungen getroffen werden, wie sie sich mit den Schauspielern zusammensetzen. Denn soweit ich weiß, entsteht das ja aus Proben.
In gewissem Sinne hatte ich schon die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Vor so einer Szene gibt es Proben. Und vor den Proben, also beim Aufbau des Bildes, mussten wir voraussehen, dass es so eine Szene mit so vielen Personen gibt. Da muss das Fernsehgerät funktionieren. Das ist sozusagen eine Person, das Gerät. Wir müssen das irgendwie aufbauen. Wir müssen irgendwie auch Sitzplätze für unsere Schauspieler da hinstellen. Also der Grundplan dieser Szene kommt schon bei der Gestaltung des Bildes. Später gibt es Dreharbeiten. Also wir haben Proben gemacht, wir haben festgelegt, in welche Sitzordnung die es für diese Person gibt. Und nach so einer Probe haben wir auch Lösungen angenommen. Wir haben festgelegt, wer zunächst gedreht wird, wer später, wer Aufnahmen bekommt, wer nicht. Ich meine, dass das ein einfacher und wirklich ein einfacher Prozess ohne Geheimnisse ist.
Also aussehen tut es nach Choreografie. Also ich meine, es kann schon sein, dass das keine Geheimwissenschaft ist, die dahin steckt, aber es muss doch eigentlich ein ziemlicher logistischer Aufwand sein, sowas, so einen Aufbau, also auch mit so vielen Schauspielern durchzuplanen.
Ja, natürlich, keine Frage. Für Roman ist immer Logik wichtig, in Logik einer Situation, die dominiert und obsiegt. Etwas, was im reellen Leben auch passieren würde. Also wenn die Haupthelden sich gegenüber sitzen und die Helfer, die zum Beispiel dem Hauptanwalt helfen, die sitzen ein bisschen weiter. Zwei Frauen sitzen auch gegenüber in Opposition zueinander und der Ghostwriter ist wie ein freies Atom. Er ist mit den Gruppen nicht verbunden. Auch hier, diese Gruppe musste geordnet werden. Da ist eine Logik drin, die aus der Lage, der Situation und dem Charakter resultiert.
Wie lange dauern so Proben halt? Das ist ja auch eine relativ lange Szene. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzen Sie da 3-4 Stunden dran oder ist das nach einer Stunde gegessen? Wissen Sie noch, wie lange Sie an dieser Szene gedreht haben? Oder gearbeitet besser?
Diese Szene, ja, das weiß ich noch. So wie wir sie sehen, scheint sie vielleicht komplizierter, als wir denken. Das sind ja statische Personen, Gestalten. Wenn es um Bewegung geht, wo es mehr komplex wird, am Ende gehen die einfach raus. Aber hier haben wir erstmal statische Situationen und da braucht man nicht so viel Probe. Um eine Stunde. Es ging eher um die Textauslegung, zum Beispiel das Tempo, wie die Schauspieler ihren Text aufsagen, wie die Intonation ist. Aber diese räumliche Aufstellung hat uns nicht so viel Zeit genommen.
Gibt es Szenen, also jetzt beispielsweise auch in diesem Film, wo es schwieriger war?
Ja, natürlich. Es gibt solche Szenen in diesem Film. Die schwierigste war die Szene am Anfang, als Ewan McGregor in den Verlag kommt, in das Büro, und da gibt es ja eine Art Casting. Das war eine sehr, sehr schwere Szene für uns. Das ist eine lange Szene. Wir haben einen Drehtag für sie gebraucht, 16, 17 Stunden. Wir hatten viele Schauspieler in einem Raum. Ich weiß nicht, wie viele Seiten diese Szene hat. 7, 8 Seiten. Und normalerweise 2 Blätter schaffen wir an einem Tag. Die Probe zu dieser Szene, da haben wir bestimmt ein Drittel des Drehtages gebraucht. Außerdem war das auch der erste Drehtag und das war schwierig. Das kann ich mich noch erinnern. Ich sage vielleicht noch etwas zusätzlich. Warum mussten wir das an einem Drehtag schaffen? Wir hatten sehr teure Schauspieler. Wir mussten die an diesem einen Tag versammeln und wir konnten uns nur diesen Tag leisten.
Bei dieser Arbeitsweise kann man sich ja eigentlich aber überhaupt nicht vorstellen, dass, also bei Storyboard gibt es bei Polanski überhaupt nicht, oder?
Doch, bei manchen Szenen, wo man spezielle Effekte hat. Wenn es etwas sehr Schwieriges ist, wir versuchen natürlich die Vorbereitung so zu machen, dass wir erstmal Wissen teilen mit anderen. Aber ich weiß nicht, beim Pianisten waren es vielleicht 3 Szenen, hier auch vielleicht 3. Hier weiß ich gar nicht, wie das mit dem Storyboard war. Eigentlich braucht Polanski kein Storyboard, das ist richtig, das machen wir nicht.
In dieser eine Szene, die Sie gezeigt haben, mit dem Blick durch das Fenster auf diesen Hausbediensteten, der da gerade sich in dem sehr ironisch wirkenden Versuch, an dem Versuch sich betätigt, da die Blätter wegzuräumen vor dem Fenster. Und das ist für mich so ein klassisches Beispiel dessen, womit Polanski zumindest nach meiner Beobachtung so oft arbeitet. Und zwar, ich weiß gar nicht mal, wie man das im Deutschen nennen könnte, da klingt das so unsexy, nämlich Hintergrund. Im Polnischen würde es zeigen, heißen drugi plan, na drugim planie. Und das ist etwas, was, also würde ich gerne mir von Ihnen bestätigen lassen, unter Umständen, ob das stimmt, meine Wahrnehmung. Das ist etwas, was Polanski sehr oft einsetzt, was etwas ist, was als Kunst, zumindest in meiner Wahrnehmung, seltener vorkommt im Kino. Das ist etwas, was ich zum Beispiel mit Jean Renoir verbinde, der sehr oft mit diesem Drugi-Plan, mit diesen Hintergründen gearbeitet hatte, in denen auch etwas passiert, was sich auch als Kommentar zu der Handlung im Vordergrund ausnehmen kann. Und wenn man dann zum Beispiel, das ist noch vor ihrer Zeit als Kameramann von Polanski, wenn man zum Beispiel an Chinatown denkt, daran musste ich nämlich bei diesen Szenen immer wieder denken, im Ghostwriter, da gibt es auch Szenen mit einem asiatischen Hausbediensteten, der immer versucht, da diesen Teich im Haus sauber zu bekommen und bei der Gelegenheit die Brille findet, die dann den Gittes zu dem Mörder, also zu dem Vater der Hausinhaberin führt. Mit einem Wort, dieser Drugi-Plan, dieser Hintergrund ist auch nicht so unwesentlich für die Handlung, selbst für die Dramaturgie. Also es ist schon etwas, was durchaus eine Rolle spielt. Und ja, so als Kommentar und in der Annahme etwas von Ihnen noch dazu zu erfahren.
Ja, natürlich, Sie haben recht. Ja, dieser Gärtner erinnert, man erinnert sich an diesen Gärtner von Chinatown. Die Funktion dieser Gestalt oder dieser Personen im Hintergrund, das ist wie ein Kontrapunkt. Eine andere emotionale Temperatur, manchmal können sie Spannung abbauen, manchmal ist es ein ironischer Kommentar. Dieser Film hat viel Witz, ja, da ist viel Witz in Worten und auch in Situationen. Das ist eigentlich eine Eigenschaft dieser Art von Narration, dieser Geschichte.
Ja, ich habe noch mal eine Frage, nachdem wir gestern erfahren haben, dass Polanski Sie da ein bisschen einschränkt in Ihren optischen Auswahlmöglichkeiten. Oder wir haben es eben gerade so in einem kleinen Gespräch gehabt, so als ob man einem Gitarristen mal schnell von den fünf Seiten drei wegnimmt und dann nur noch zwei zur Verfügung stellt, um ein Musikstück zu komponieren. Würde ich gerne wissen, ob Sie da ehrlich gesagt nicht auch ein bisschen drunter leiden. Also und sich manchmal wünschen, jetzt nehme ich aber, ich brauche, oder ist, weil das fühlt sich die ganze Zeit alles so an. Wir haben das ja bei Ray gesehen, dass da ein Feuerwerk abgespult wird, also von 12-seitigen Gitarren gleich 20 Stück. Und jetzt auf einmal ist da hier nur die 2-seitige Gitarre geworden. Und dadurch wirkt es natürlich extrem künstlich. Also auch das, was Sie gesagt hatten, dass man alles einfach scharf sieht. Man sieht auch die, meiner Meinung nach, das ist ein extremer Nachteil zum Beispiel, dass dieses Gebäude so künstlich irgendwo hingestellt worden ist. Also man kann auch Fehler, die von anderen Leuten gemacht werden, eben nicht kaschieren oder verstecken. Also was ja mal eine schöne Möglichkeit ist, wenn der Hintergrund irgendwie, wenn man das sieht, das passt nicht, das sieht nichts aus, lass uns mal eine 50er nehmen und die Blende schön aufmachen und dann ist das auch geregelt, ja. Und deshalb würde ich gerne wissen, ob Sie sich nicht manchmal einfach wünschen und sagen, Mann, jetzt muss ich schon wieder einen 21er da reinpacken und eigentlich müsste ich ja jetzt hier mit einem 50er arbeiten.
Ja, ich kenne Roman sehr gut, ich kenne seine Denkweise, seine Philosophie. Alles, was er macht, hinter dem steht eine große Konsequenz. Diese Konsequenz baut seinen sehr typischen Stil. Man kann sagen, dass es ein bisschen antiquiert wird. Also diese Steife der Komposition, das kann vielleicht auch negativ wirken. Aber irgendwann habe ich mich der Welt genähert, verstehen gelernt. Ich bewundere sogar diese Welt. Ich mag, glaube ich, diese Ordnung, die dahinter steckt, mehr als den Chaos, der in anderen Filmen vorkommt. Insofern verstehe ich Ihre Zweifel, aber ich möchte versichern, nein, ich fühle mich hier nicht begrenzt. Ich fühle mich in ein Teil einer Philosophie, eines Filmprojekts. Jetzt will ich was Persönliches sagen. Als ich jung war und am Ende der Schule, ich habe angefangen mit Władek Baczykowski zu arbeiten und da habe ich die Sachen der Optik ganz anders gesehen. Ich dachte, nur lange Objektive sind gute Objektive. Wenn ich heute meine alten Filme sehe, aus dieser Perspektive, gerade der Erfahrungen mit Roman, dann denke ich, die langen Objektive haben diese Auswirkung, dass wir nicht genau wissen, was wollen wir jetzt zeigen. Wir gucken ja dann nur an in eine Richtung, wenn wir ein breites Objektiv haben, dann sehen wir die ganze Welt. Und wir, die Zuschauer, können hier oder da schauen. Ja? Hier haben wir zum Beispiel drei Personen auf dem Sofa. Dann können Sie sich aussuchen, wen schauen Sie an. Insofern diese steife Komposition, diese Tiefe der Schärfe, gibt Freiheit dem Zuschauer. Ich habe jetzt zu schätzen gelernt, diese Freiheit. Wenn ich heute sehe irgendwelche modernen im Fernsehen zum Beispiel, also ja, schwache Filme, ja, und dann sehe ich, dass die langen Objektive zu viel eingesetzt werden. Ich weiß nicht, vielleicht wissen die Leute, vielleicht sind sie ein bisschen faul, weil es ist viel einfacher. Vielleicht haben sie nicht so viele Mittel der Szenenbilds oder wenig Licht. Dann sehe ich eine ärmere Welt und das, was Roman schafft, diese Welt, an der ich auch teilnehme, das ist eine reichere Welt und diese Welt ist auch nicht einseitig. Der Zuschauer hat hier viele Möglichkeiten. Natürlich ist es viel schwieriger, solche Filme zu drehen, als ich angefangen diese habe, als ich Oliver Twist mit 21 gedreht habe. Das ist sehr breit und da gibt es für den Operator keine Freiheit. Da sieht man alles in diesem breiten Objektiv. Als ich angefangen habe zu lernen, wie man damit arbeitet, dann verspürte ich große Freude und Genugtuung. Und jetzt sage ich noch was, wenn ich selber auswähle, ja, wenn ich ein bisschen anders arbeite wie mit Roman, dann mag ich am liebsten den 21er. Das ist der gleiche, mit dem wir Oliver Twist gedreht haben. Insofern, das ist wirklich subjektiv, das ist relativ und unsere ästhetischen Meinungen sind von Veränderungen betroffen und entwickeln sich mit der Zeit.
Ich habe mal eine ganz andere Frage. Ich muss dazu vorschicken, dass ich noch nicht alle Ihre Werke kenne, nur die, die halt in dieser Reihe hier gezeigt wurden. Haben Sie auch schon mal mit weiblichen Regisseurinnen gearbeitet? Und wenn ja, was macht da den Unterschied aus zu männlichen Regisseuren in der Arbeit? Und B, es gibt ja wenige Kamerafrauen. Zwei sind auch ausgezeichnet worden im Rahmen der Marburger Kamerapreise, Judith Kaufmann und Agnes Godard. Aber von weiblichen von Kamerafrauen hört man eigentlich wenig. Woran liegt das? Also gibt es da eine Begründung? Ist es eher Zufall? Woran mag das liegen?
Was meine Erfahrungen da angeht. Da habe ich einen Film mit einer Frau, Sophie Marceau, gemacht. Das war, ich glaube, der erste oder der zweite Film, ein kurzer Film gewesen, ein 20-minütiger Film. Ich muss sagen, dass das für mich eine sehr schwierige Erfahrung war. Weil. Vielleicht, weil das ihr Debüt war. Sie wollte alles alleine machen. Und nicht auf eine kluge und tiefe Weise wie der Roman, der seine eigene Welt hat, die funktioniert. Sie wollte von Anfang bis zum Ende alles machen, entscheiden, wo die Schauspieler sitzen, stehen, was sie machen. Kurz gesagt, haben wir uns auf diese Art und Weise viele Schwierigkeiten bereitet. Ich glaube, man heuert mich an, zusammen mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung, mit meinem Talent, wenn ich ein Talent habe. Sophie wollte einen Film machen, einen Film, der nur ihr Film ist. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war das das Ergebnis der Komplexion des Ehrgeizes. Also für mich war das die reine Hülle. Aber das heißt nicht, dass man mit Frauen allgemein schlecht arbeitet. Ich habe Pech gehabt, ich habe auf die schlechte Zeit von ihr. Was die Kamerafrauen angeht, da hatte ich Glück, die Schule mit Jola Dulewska zusammen, das ist eine polnische Kamerafrau, abzuschließen. Sie hat fantastische Filme gemacht. Sie hat viele Preise bekommen. Also von Agnieszka Holland das Film Im Dunkeln gedreht. Ich weiß nicht, ob der Film da Oscar-Nominierung hatte. Ich weiß es nicht. Das ist ein großer, preisgekrönter Film, unter anderem wegen der Aufnahmen. Ich bin nicht der Meinung, dass die Frauen weniger Begabung haben, dass sie das nicht machen sollen, dass sie nicht in den Beruf passen. Andersrum, das Gegenteil ist der Fall. Sie passen dazu und sie sollen das auch machen.
Wenn ich das noch kurz anmerken darf, die Sophie Marceau ist natürlich auch jetzt nicht direkt eine gelernte Regisseurin gewesen, als sie auf sie losgelassen wurde.
Klar, absolut ist sie keine gelernte, also das ist eine Schauspielerin, ja. Mit Agnieszka Holland habe ich nur eine Werbung irgendwann mal gemacht. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Ich kann nicht mehr dazu sagen, also es kam nicht zu einer gemeinsamen Filmproduktion.
Meine Frage schließt an was Sie direkt zuvor besprochen haben. Wenn es so ist, dass Sie dem Zuschauer auch einen Überblick geben wollen, eine Entscheidungsfreiheit geben, dann wäre es doch auch konsequent, vielleicht so zu arbeiten, dass er sich nicht unbedingt mit dem Bild identifiziert oder mit dem Protagonisten. Sie haben viel davon geredet, dass für Sie entscheidend ist, dass das Bild eine emotionale Wirkung hat. Wenn man sich aber selber entscheidet, dann braucht man auch eine Freiheit von dieser Emotionalität. Also gibt es sowas wie eine epische Arbeit, zum Beispiel mit Regisseuren, ist das eine Idee, die Ihnen auch manchmal interessant erscheint, oder geht es immer um die Identifikation des Zuschauers mit der Person?
Ich denke, dass alle gelungenen Filme, gute Filme, die die Leute gerne sehen, in gewissem Sinne diesen Identifikationsmechanismus beinhalten müssen. Es muss irgendwie sein, dass die Zuschauer mitfühlen mit den Helden. Sie machen sich Sorgen, sie haben Angst, sie freuen sich über das Glück der Personen. Wenn es diesen Mechanismus nicht gibt, dann sind die Zuschauer gleichgültig und haben keine Lust, die Filme zu sehen. Selbstverständlich kann man solche Filme machen. Es gibt solche Filme, es gibt solche Proben. Aber ich glaube, dass so eine Welt für mich als Zuschauer weniger interessant wäre.
Dass es noch eine Beobachterfigur gibt, die an irgendeiner anderen Stelle steht. Dass es also immer noch einen Standpunkt außerhalb gibt, von dem man auf die Szene gucken kann. Das hat auch was mit der Architektur dieses Hauses zu tun, die eben in dem Sinne ja gar keine Privatheit zulässt, wo er dann in einer Badewanne liegt, aber gleichzeitig eigentlich am Fenster auch völlig ausgestellt ist. Und ich würde mich sozusagen daran anschließen, Rolf, was du gesagt hast, fragen, ob nicht der Film doch durchaus die Möglichkeit gibt, auch immer wieder den Blickpunkt zu wechseln und ob das vielleicht was war, was auch in den Vorbereitungen eine Rolle gespielt hat.
Ich denke, dass das Wesentliche an diesem Film, an dieser Story ist die Möglichkeit, sich hineinzusetzen in die Position unseres Helden, der normale Mensch ist, der sozusagen in diese Intrige hineingezogen wurde, die ihn überfordert. Das ist eine interessante Gestalt. Ein normaler Mensch, der gezwungen ist, Stellung zu beziehen, der entweder durch geschichtliche Mechanismen, durch politische oder kriminelle Mechanismen hineingezogen wird. Und dieser Mensch versucht irgendwie da anständig in dieser Welt zu bleiben. Ich meine, das ist das Hauptthema des Themas, also der Wechsel der Perspektiven, das empfinde ich nicht so. Ich meine, dass das ein Film über eine Person ist. Die Kamera begleitet diese Person, konzentriert sich und stützt sich auf diese Person. Wir lernen diese Intrige kennen, die von dem Protagonisten da entdeckt wird. Wir gucken auf diese Intrige mit seinen Augen, wir folgen ihm. Wenn wir die Spuren da sehen, die er findet, sehen wir die Konstruktion der Intrige, die wir dann in der Pointe dann sehen. Also das ist praktisch, also ich sehe das als einen Film, der aus der Perspektive einer Person erzählt wird.
Also war das, wenn Sie das so sagen, aus der Perspektive einer Person, weil ich denke, das ja wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen, die meisten von Polanskis Filmen immer von jemandem in Bedrängnis erzählen, also von Ohnmacht und Macht. Ist das auch von vornherein hier klar gewesen, dass das immer an Ewan McGregor als ausgeliefert, weil auch solche Szenen wie das in der Badewanne, also dieses Ausgestelltsein, angeschaut sein, werden können, hat ja sehr viel mit Ausgeliefertsein zu tun.
Absolut, haben Sie recht. Selbstverständlich ist es so, dass diese Filme, an die ich denke, von Roman, die haben diese Konstruktion. Das sind Filme, in denen die Kamera eine Gestalt begleitet, angefangen mit Chinatown oder was weiß ich. Ich denke, dass diese Konstruktion interessiert Roman am meisten. Also man verfolgt den Protagonisten, der gegen die Wirklichkeit kämpft.
Ich hätte noch mal eine Frage zu den Kamerabewegungen. Also mir fiel natürlich auf, dass jetzt in dem Ghost Rider so gut wie keine Kamerafahrten drin sind, außer natürlich diesen Steadicam-Bewegungen am Strand oder im Haus, wenn dann Räume miteinander verbunden werden. Aber auch nur Bewegungen da sind, wenn sich Schauspieler bewegen. Also wenn man sich bewegen muss, es gibt ja keinerlei dramatische Zufahrten oder irgendwelche öffnenden Kranbewegungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was glauben Sie, was dieser Verzicht auf diese ganzen Mittel, die ja sonst wirklich auch jetzt heute Morgen in dem Film, der Umstieg auf Handkamera und solche Sachen, was dieser Verzicht bewirkt?
Ich habe hier von einer Welt gesprochen, von einem Filmstill, der von Roman geschaffen wurde. So sieht er den Prozess der Filme machen. Zu den Regeln der Welt gehört, dass die Kamera nie etwas macht, was der Protagonist nicht machen würde. Also, wenn der Protagonist auf dem Boden liegt, dann ist die Kamera auch auf dem Boden. Wenn er steht, dann die Kamera muss auf der Höhe seines Kopfes sein. Also, in den Filmen von Roman gibt es keine unnatürlichen Eigenschaften der Kameraaufnahmen. Also wir haben, glaube ich, den Pianisten gedreht. Also da komme ich noch zu den Objektiven. Da ist im Laufe der Gespräche von uns. Vielleicht habe ich das gesagt, vielleicht war das so, ich weiß das nicht mehr jetzt ganz genau. Also ich habe vorgeschlagen, 40er Objektiv zu verwenden. Ich sagte 40 Millimeter, nein, ich bin kein Astronom. Für ihn war das so ein langes Objektiv. Also in seiner Welt, in seiner Philosophie, Filmphilosophie, das ist sehr wichtig, also zusammen mit dem Protagonisten zu sein. Also der Zuschauer soll mitempfinden, wie also diese Fahrten jetzt. Also auch zu seiner Philosophie gehört, dass die Kamera praktisch nichts beweisen muss. Sie muss nichts unterstreichen. Die Kamera soll nur den Protagonisten da verfolgen. Also wenn er sitzt, sitzt die Kamera. Wenn er sich bewegt, bewegt sich die Kamera. In seiner Welt gibt es keine plötzlichen Fahrten. Also aus seiner Sichtweise ist das nicht wichtig. Für ihn ist viel wichtiger die Änderung von in verschiedenen Räumen mit verschiedenen Hintergründen, wenn er meint, das macht er bei Schnitt schon, also das macht er aber sparsam. Das ist alles durchdacht und aber irgendwie so einheitlich. Das kann man später im Kino sehen. Selbstverständlich sieht man das, man muss das nicht akzeptieren, man kann das als anachron empfinden, das ist aber eine Welt, die den Zuschauer am Hals packt. Durch diese Selbstbeschränkung. Also ich meine, dass generell weniger mehr ist. Wenn es das System der Beschränkung der Möglichkeiten gibt, dann entsteht was Sauberes, eine Form, die irgendwie durchsichtiger und klarer ist, transparenter ist.
So, ich habe eine ganz kurze Frage. Welche Elemente Ihrer Arbeit sind die schönsten für Sie, subjektiv? Und wann haben Sie Glücksgefühle? Weil so gute Arbeit zu leisten kann man, glaube ich, nur, wenn man mit Herzen und Passion dabei ist.
Glück? Ich empfinde Glück, wenn alles gut läuft. Wenn man weiß, wie man eine bestimmte Wirkung erreicht, wenn man im Team sich gut versteht, die volle Zustimmung des Regisseurs erhält. Es kommt dann zu einem Moment, wenn alles so einfach, natürlich und möglich ist. Das mag ich. Auf diesen Moment warte ich. Aber oft ist es nicht so. Manchmal findet man die Lösungen nicht. Man kämpft mit der Materie. Und diese Momente mag ich natürlich. Nicht immer gelingt alles. Ja,
wir hatten ja jetzt schon öfter gehört, dass Sie eben das Skript sehr wichtig nehmen und da auch sich genau einarbeiten. Meine Frage wäre jetzt, hatten Sie jemals die Situation, dass Sie einem Regisseur sagen mussten, das Skript funktioniert an dieser Stelle nicht, die Szene muss anders geschrieben werden, da muss was verändert werden? Gab es die Situation und falls ja, was haben Sie dann gemacht?
Ja, solche Fälle gab es. Aber das passiert alles dann, wenn wir noch keinen Film drehen. Also vor der Produktion, wenn wir sitzen und das Drehbuch besprechen, dann sagen wir, diese Dialoge sind nichts wert. Oder so eine Situation, das wird nicht funktionieren, da müssen wir uns was anderes ausdenken. Und wie ich schon gesagt habe, es geht um die Zusammenarbeit, um den Dialog und um Lösungen zu finden, muss ich manchmal selber diese Lösung finden, aber manchmal ist es auch der Regisseur, der die Lösungen bringt. Und hier muss eine gewisse gegenseitiges Verständnis sein, das erlaubt, Fragen, alles in Frage zu stellen, alles, was nicht perfekt ist. Und ich brauche das Gefühl bei Regisseuren, dass ich immer Fragen stellen darf, dass ich diskutieren darf über die Lösungen. Das kann natürlich nicht beim Drehen auf dem Plan passieren. Das ist dann zu spät.
Ja, wenn keine Fragen jetzt mehr da sind, dann nutze ich die Gelegenheit, mich zu bedanken. Ich gehe jetzt nicht das Wagnis ein, die Liste der zu Dankenden vom Anfang nochmal zu wiederholen, weil ich dann mit Sicherheit einige vergessen würde und das wäre mir nicht angenehm. Also ich möchte mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, die dies hier möglich gemacht haben. Das sind sehr viele Menschen und die wissen das auch. Ich möchte mich persönlich aber jetzt doch nochmal bei Pavel Edelmann bedanken, der uns hier 2 Tage lang, wie ich finde, sehr, sehr schön Rede und Antwort gestanden hat. Und ich persönlich habe sehr, sehr viel gelernt über Kameraarbeit, aber auch über Zusammenarbeit, über polnische Geschichte, über den moralischen Gehalt von Bildern und sehr viel mehr. Und ich freue mich, dass wir gleich noch die Gelegenheit haben, das dann bei der Preisverleihung auch nochmal zu feiern entsprechend. Und ja, wir sehen uns dann in 1,5 Stunden in der alten Aula. Ganz, ganz herzlichen Dank. Thank you.